Schlagt gerne mit mir das Kapitel 9 im Buch Daniel auf. Daniel Kapitel 9. Und wir wollen dort zusammen die ersten 24 Verse lesen. Buch Daniel Kapitel 9 ab Vers 1. Wir hören auf Gottes Wort. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war. Im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt zutage liegt, den Männern von Juda und den Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel, seien sie nah oder fern in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht. Unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Und wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln, das er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, die über uns regierten, ausgesprochen hat, dass er großes Unheil über uns bringen wolle, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. Genauso wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dies Unheil über uns gekommen. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht, dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tue deine Augen auf und siehe unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen benannt ist. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre. Herr, vergib. Herr, achte darauf und handle und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott, brachte, ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte oder in der Vision gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Und er erwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich bin gekommen, es dir zu verkünden. Denn du bist ein vielgeliebter Mann. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben bis hierhin. Wir wollen noch einmal vor dem Herrn kommen. Vater, so bitten wir dich, dass du uns Licht gibst, dieses Wort zu verstehen und es anzuwenden auf unser Leben. Herr, schenke Gnade, sei mir gnädig. Sei mir barmherzig. Amen. Wir wollen heute, und ich möchte auch die nächsten, das nächste Mal noch, so Gott will, mit euch das Thema Umkehr oder Buße noch einmal anschauen, aus der Perspektive gerade von Daniel 9. Und vielleicht denken viele bei diesem Wort Buße oder Umkehr, ja, das wird dann vor allem eine Predigt sein für die, die den Herrn noch nicht kennen, aber ich möchte bewusst den Fokus darauf legen, auf uns, die wir den Herrn bekennen mit unseren Worten und dass wir sagen, wir vertrauen auf Jesus und wir sind Christen und einfach unter dem Grund, aus dem Grund, dass auch wir Christen durch unser Fleisch gelockt und betrogen werden, manchmal sogar über eine gewisse Zeit, über Monate, über Jahre, in Sünden verstrickt sein können. Die Menschen um diese Menschen herum sehen es oft schneller als sie selbst. Wir können auch merken vielleicht, und vielleicht ist es so bei manchen von uns, dass wir merken, es sind Dinge im Argen in unserem Leben. Wir sind in gewissen Dingen, leben wir nicht so, wie wir sollten. Wir wenden uns noch nicht ab von der Sünde. Und wir merken, wir kommen mit gewissen Sünden nicht voran oder können sie nicht ablegen. Und das soll wirklich eine Anleitung sein. Wie kann ich mich von Sünde abwenden? Welche Art von Umkehr ist die Art von Umkehr, die Gott wirklich segnet? Wo Gott wirklich durch seine Kraft kommt. Wir haben es heute gelesen von ihm im Psalm, dass er mächtig ist. Und dass wir diese Macht in unserem Leben spüren. Oder anders gefragt, wie kann ich mich so abwenden von Sünde, dass der Heilige Geist aktiv für mich eintritt und für mich kämpft? Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder erinnert werden und immer wieder uns mit diesem Thema beschäftigen. Aus mindestens zwei Gründen. Zum ersten, weil wir selbst lernen müssen, immer wieder uns von Sünde abzuwenden. Wir selbst müssen uns die Frage stellen, ist meine Buße richtig? Hört Gott auf mein Gebet? Daniels Gebet wird beantwortet, wird meins beantwortet von Gott? Oder ist meine Art und Weise von Sünde umzukämpfen sogar falsch? Sogar so, dass es Gott nicht gefällt? Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, damit wir anderen eine wirkliche Hilfe sein können. Viel Seelsorge bricht dort ab, wo sie eigentlich weitergehen sollte. Und der Grund ist, dass wir uns schnell zufrieden geben mit halbherziger oder unbiblischer Buße. Ja, vielleicht ein Bruder oder eine Schwester versündigt sich und wir versuchen ihm oder ihr zu helfen. Und er hört vielleicht oder sie hört vielleicht zu einem gewissen Grad auf mit der Sünde in dieser Form und entschuldigt sich vielleicht, sagt, dass es nicht mehr vorkommen wird, aber die Buße ist noch keine biblische Buße. Und es ist eine große Gefahr, dass wir statt der Person zu helfen, tiefer zu gehen und eine echte Umkehr zu erleben, wir uns schnell zufrieden geben, weil wir nicht verstehen, was Umkehr wirklich vor Gott bedeutet. Und so wollen wir heute einfach eine Grundlage legen in diesem Gebet von Daniel und durch dieses Gebet von Daniel. Wie sieht biblische Buße aus? Und wir wollen insgesamt 5 Aspekte biblischer Buße anschauen gemeinsam. Und der erste Aspekt, den wir sehen in diesem Gebet, ist, dass Buße immer aus Vertrauen herauswächst. Also wahre biblische Abkehr von Sünde wächst immer aus Vertrauen zu Gott. Und wir wollen dazu noch einmal die ersten Verse anschauen in diesem Kapitel. Wir haben dort die Einleitung, dass wir im ersten Jahr des Darius sind. Darius ist ein König, über den man nicht so viel weiß. Er ist wahrscheinlich sogar nicht der einzige König, sondern wir wissen, dass zur damaligen Zeit auch Kyros regiert hat. Also das erste Jahr von Darius ist das erste Jahr, wo die Meder und Perser regiert haben. Im Daniel Kapitel 8 lesen wir davon, dass die Meder und Perser das Babylonierreich umwerfen. Wir haben dort die Geschichte, wo diese Schrift an der Wand steht, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, und Daniel das interpretiert und sagt, dass das Gericht über Belsazar kommt und über sein Reich. Und wir sind jetzt aber in diesem neuen Reich, wo Daniel auch wieder eingesetzt wird als ein sehr hoher Beamter. Und Darius ist entweder eine Art Statthalter gewesen oder eine Art Co-Regent mit Kyros zusammen. Und er regiert jetzt über dieses Reich, und Daniel sieht jetzt darin, dass Gottes Verheißungen aus Jeremia 25 zur Erfüllung kommen. In Jeremia 25 sagt der Prophet 2 Dinge bezüglich dem Exil in Babylon. Er sagt erstens, dass Gott Babylon richten wird. Und das ist zumindest zu einem gewissen Teil, ist das jetzt schon passiert. Babylon ist zwar noch nicht zerstört, es gibt die Stadt immer noch. Also Jeremia 25 ist noch nicht komplett erfüllt worden, aber zumindest zu einem Teil erlebt Daniel, dass das Gericht Gottes gekommen ist. Und zweitens, was Jeremia 25 sagt, ist, dass nach 70 Jahren Exil Gott sein Volk wieder zurückbringen wird in ihr Land. Das Volk Israel ist zerstreut über das ganze Medo-Persische Reich. Und Gott sagt, das soll 70 Jahre dauern. Wir sehen das dann im Vers 2. Ich achtete in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte oder zu Ende gehen sollte in diesem Sinne. Also was macht Daniel jetzt darauf? Was macht er in Vers 2? Daniel vertraut Gottes Versprechen. Und dann sehen wir Vers 3, und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn. Also daraufhin, aufgrund seines Vertrauens zu Gott, beginnt er jetzt dieses große Bußgebet, dieses eindrucksvolle Bußgebet. Es ist eines der großen Bußgebete im Alten Testament, neben Psalm 51 und weiteren kleineren Gebeten. Es ist ein Gebet, wo Daniel jetzt das ganze Volk darin anleitet, vor den Herrn zu kommen, im Vertrauen auf seine Verheißung im Buch Jeremia. Sein Gebet ist auch voller Vertrauen. Daniel vertraut auf den Charakter Gottes. Wie beginnt er sein Gebet? Schaut mal in Vers 4. Er sagt, ich betete aber zu dem Herrn, unseren Gott. Und hier das Wort der Herr ist das Wort, was oft hier bei unseren Bibelübersetzungen groß geschrieben wird, alle Buchstaben groß. Das ist das Wort Yahweh im Hebräischen. Und Yahweh ist der Bundesname Gottes, der Gottesname, mit dem sich Gott offenbart hat schon an Abraham, schon an Moses. Und er sagt, Yahweh in diesen Kapiteln ist der einzige Moment, der einzige Ort im ganzen Buch Daniel, wo Daniel das Wort Yahweh gebraucht. Er vertraut dem Gott des Bundes. Und er sagt dann, meinem Gott. Ich betete zu dem Herrn, meinem Gott. Und er sagt das immer wieder im Gebet. Das wird euch auffallen, wenn ihr das nochmal lesen würdet. Und wir sehen auch, dass das Leben von Daniel ja gekennzeichnet ist von Vertrauen zu Gott. Wir haben gerade in Kapitel 7 mit dem Untergang des Babylonischen Reichs. Kapitel 8 ist schon im Persischen Reich. Wir haben die Situation mit der Löwengrube, wo Daniel dem Herrn vertraut. Wie nennt er Gott in dem Gebet? Schaut mal in Vers 15. Er sagt, nun aber Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast. Und wir sehen, dass schon im Alten Testament Gott denen Gerechtigkeit zugesprochen hat, dass Gott denen Erhörung des Bußgebets zugesprochen hat, die aus Glauben leben. Wir sehen, dass der Hebräerbriefschreiber zurückschaut auf das Alte Testament und sagt, ohne Glauben ist es aber unmöglich, ihm zu gefallen. Denn wer Gott naht, also wer in Buße zu Gott umkehrt, wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und wenn der Hebräerbriefschreiber sagt, glauben, dass er ist, dann spielt er an auf den Bundesnamen Gottes. Yahweh, ich bin der Seiende. Er muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also Daniel sieht die Verheißung Gottes. Er sieht die Güte, die Freundlichkeit Gottes seinem Volk gegenüber. Und dies gibt ihm Zuversicht, wirklich auch mit den Sünden seines Volkes und mit seinen eigenen Sünden vor Gott zu kommen. Und wenn wir jetzt durch die Worte, die wir heute hören, über unser eigenes Leben nachdenken, über unsere eigene Buße, wenn wir vielleicht Sünde sehen in unserem Leben, merken, wie auch Gottes Wort uns zur Buße führt, worauf sollen wir dann eigentlich schauen? Wir leben nicht mehr in dieser Zeitenwende zwischen babylonisches und persisches Reich. Wir leben nicht mehr in dieser unmittelbaren Erfüllung von Jeremia 25. Worauf sollen wir vertrauen? Und ich finde, da ist es hilfreich, aus unserer Perspektive, aus dem Neuen Testament heraus, ganz hinten in unserem Text von heute zu beginnen und zu schauen, wie beantwortet Gott das Bußgebet Daniels. Gott sagt ja durch den Engel in Vers 24, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen. Also der von Gott gesandte Engel benutzt hier ganz viele Begriffe und Ausdrücke, die im Neuen Testament auf Jesus hin ausgelegt werden. Jesus macht der Übertretung ein Ende. Jesus tilgt unsere Schuld am Kreuz. Jesus sühnt die Missetat und bringt eine ewige Gerechtigkeit herbei. Und wenn wir überlegen, was Daniel hier eigentlich macht, er betet ja stellvertretend für das ganze Volk. Er sagt zwar auch für seine Sünden, aber er sagt und die Sünden des Volkes. Daniel war ein gerechter Mann. Er hat die Propheten nicht verworfen. Er war ja selber einer der Propheten. Aber Daniel selbst nimmt zu einem gewissen Teil stellvertretend für das Volk die Haltung der Buße ein vor Gott. Er geht ihnen voran sozusagen in der Buße. Und in gewisser Weise leitet Daniels Bußgebet ein zentrales Thema im sogenannten Buch der Zwölf, in den 12 kleinen Propheten ein. Die 12 kleinen Propheten kommen ja direkt nach Daniel. also die Propheten Hosea, Joel, Amos bis Maleachi. Und da ein zentrales Thema in diesem Buch der Zwölf ist das Thema der Umkehr. Kehrt ihr zu mir um und ich will mich zu euch umkehren, sagt Gott, immer wieder in diesem 12 Propheten. Und sie erklären sozusagen, was es bedeutet, Buße zu tun. Und Daniels Bußgebet in Daniel 9 ist der große Auftakt, ein großer Aufruf an das Volk, Buße zu tun. Also dieser mächtige, dieser große Daniel, gerade in dieser entscheidenden Zeitenwende, dieser Daniel ruft jetzt Gott an und geht als Vorbild voran in diese neue Zeit nach dem Exil. Und er zeigt, wie das Volk umzukehren hat zu Gott. Aber Gottes Antwort ist, dass ein noch größerer kommen wird als Daniel. Einer, der wirklich der Missetat ein Ende macht. Das heißt, einer, der durch seine Vollmacht Gottes Volk zur Buße bringen wird. Er wird nicht nur lehren, er wird sie auch dazu bringen. Er wird mit dem Heiligen Geist taufen. Und einer, der auch wie Daniel stellvertretend für die Sünden des Volkes einstehen würde. Und deshalb, gerade wenn wir jetzt aus unserer Perspektive, als Gemeinde Jesu Christi zu Daniel 9 kommen, dann müssen wir uns das wirklich so vorstellen, so wie Daniel damals zu Gott gekommen ist und stellvertretend für das Volk Buße tat, so ist es jetzt so, dass Christus heute und für alle Zeit für uns beim Vater einsteht. Daniel wird ja hier vom Engel viel geliebter Mann genannt. Und Jesus wird vom Vater selbst mein geliebter Sohn genannt. Und deshalb sollen wir unsere Umkehr zu Gott auf etwas bauen, was schon da ist, auf die Person Jesu Christi, der mit seinem Blut eintritt für uns, der unser Fürsprecher ist beim Vater. Wir sollen zum Beispiel beten, Herr, ich habe gerade gemerkt, dass ich hier und hier und hier noch nicht wirklich in deinem Sinne Buße oder Umkehr erlebt habe. Und ich habe Sünde immer noch verharmlost. Aber ich komme jetzt zu dir im Vertrauen darauf, dass Jesus für mich gebetet hat und jetzt auch betet. Und wir sagen zu Gott dann, höre auf ihn, deinen geliebten Sohn. Höre auf ihn, wenn er für mich betet. Also Daniel ist hier ein Vorbild für Jesus Christus. Aber Daniel ist auch ein Vorbild für ein zweites. Und das müssen wir auch sehen. Es gibt auch einen weiteren sehr ermutigenden Aspekt, worauf wir unsere Buße oder worin wir in unsere Buße vertrauen dürfen. Stellen wir uns mal kurz vor, das Volk Israel damals, es ist verstrickt in Sünden, immer noch in Götzendienst, in Ungehorsam. Hesekiel sogar im Exil redet über den Götzendienst des Volkes. Und Daniel betet jetzt in Versen 5 bis 6 und er zitiert Jeremia und er sagt, wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört und so weiter. Was macht Daniel dann eigentlich? Er hilft dem Volk darin, wie sie beten sollen. Er war ja selbst einer dieser Propheten und als Prophet gibt er ihnen Weisung, wie sie jetzt in ihrer Situation, und zwar die sehr individuell ist. Na, 70 Jahre sind vergangen. Gottes Verheißung der Rückkehr steht an. Und er hilft ihnen jetzt und sagt ihnen, wie sie in ihrer Zeit im Exil beten sollen. Und wer macht das für uns heute? In unserer heutigen Zeit, in unserer Kultur, in unserem Land, mit unseren persönlichen, individuellen Schwachheiten und Sündigen. Das ist der Heilige Geist. In Römer 8 sagt Paulus, Vers 26, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Und die Schwachheiten im Kontext von Römer 7 bis 8 sind die noch in uns wohnende Sünde. Unsere sündigen Neigungen, unsere Versuchungen. Und dann fährt Paulus fort, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Also so wie Gott im Alten Testament Propheten sandte, um das Volk zu lehren, wie sie umkehren sollten, so sendet er im Neuen Testament den Heiligen Geist. Und das ist ein großer Trost für uns auf mehreren Ebenen. Erst wieder im Hinblick auf uns selbst. Wer von uns kann sagen, dass er nie von Sünde betrogen wird? Dass er nicht von seinem Fleisch gelockt und verführt wird auch und unfähig gemacht wird, wirklich zu Gott zu kommen? Nun aber selbst in unserer Schwachheit haben wir einen Daniel in uns geschenkt bekommen, der neben unseren oberflächlichen Gebeten in unserem Inneren seufzt. Der Gott um Erbarmen bittet für die Sünde, die wir nicht sehen. Und der uns lehrt, angemessen zu Gott zu kommen. Und es ist auch ein großer Trost im Hinblick auf unsere Geschwister, nicht wahr, die in Sünde verstrickt sind. Es kann so ein Trost sein, zu sehen, der Heilige Geist wohnt auch in ihm, er seufzt auch in ihm. Er lenkt ihn sanft dahin, die richtige Antwort auf Gottes Erziehung zu geben. Na, so wie Gott Israel erzieht im Alten Testament, so erzieht der Vater uns, wenn wir in Sünde bleiben. Er schlägt uns, sagt der Hebräerbrief. Und der Geist Gottes, so wie Daniel, hilft uns, die richtige Antwort auf Gottes Erziehung zu geben. Er gibt uns die richtigen Gebete, er zeugt mit unserem Geist, sagt Paulus. Und Römer 8, nochmal Vers 27 sagt er, er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Also sie brauchten die Propheten, um zu lernen, wie sie wieder umkehren sollen. Und auch wir brauchen sie. Aber es gibt uns eine große Gewissheit, dass wenn wir bereit sind, von den Propheten zu lernen, auch von Daniel 9 jetzt heute zu lernen, wenn wir bereit sind, dem biblischen Vorbild nach Buße zu tun, dann können wir wirklich darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns hilft zu lernen. Dass er uns das richtige Gebet gibt für unsere Situation, für unsere Sünden. Das heißt, wenn du ein Kind Gottes bist, dann wird der Heilige Geist das, was du heute über biblische Buße hörst und auch in den nächsten Predigten, dann wird er das nehmen und in dir zu einem Gebet formen. Er wird dir helfen, für deine Situation gegen deine Sünden zu beten. Und das ist eine zweite Art und Weise, wie wir vertrauend Buße tun müssen. Also Buße wächst auf einem Nährboden des Vertrauens. Du wirst nie wirklich Buße tun, wenn du nicht lernst, Gottes Hilfen anzunehmen, auf sein Wort zu vertrauen. Ich nenne das Beispiel eines jungen Mannes, der in der Finanzbranche tätig war. Und er war ein Mensch, der war so für seine Arbeit, hat sich so für seine Arbeit aufgegeben, dass es seine Gemeinde und den Menschen um ihn herum Sorgen gemacht hat. Er hat sich voll reingehängt, er hat den Druck, ganz, ganz viele Praktika auch zu machen bei wichtigen Firmen, um voranzukommen in dieser Welt. Und hat gearbeitet von morgens früh bis abends spät. Und er hat Beziehungen zu Menschen, die ihm gut taten, vernachlässigt. Er hat die Gemeinde nicht mehr regelmäßig besucht, er war oft weg, er kam oft nicht zu den Gebetsstunden. Und es war aber seltsam, mit ihm zu reden, weil auf der anderen Seite war er sehr eifrig für Gott oder er schien sehr eifrig zu sein. Er überlegte sogar, Vollzeit in die Mission zu gehen und seinen Beruf aufzugeben. Und er hat gemerkt, dass der Grund, wieso seine Finanzlaufbahn so verbissen, wieso er sie so verbissen verfolgte, war, dass er Gott nicht darin vertraute, dass Gott ihn an die richtige Stelle bringen würde. Er hatte immer eine Art Angst, dass er ein ganz unspektakuläres, für Gott unwichtiges oder unbrauchbares Leben führen würde. Und er hatte Angst, dass er Gottes großen Pläne für ihn verpassen würde. Und was interessant war, ist, dass sobald er das merkte, sobald er das gelernt hat und gelernt hat, Gott darin zu vertrauen, merkte er plötzlich, wie böse es war, dass er die anderen Dinge vernachlässigt hatte. Also das Vertrauen war der erste Schritt darin für ihn, zu merken, wie er umkehren soll. Es ist die Grundlage unserer Umkehr. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, gibt es bei dir Bereiche, wo du getrieben bist, vielleicht von Sorgen oder von Ängsten, vielleicht Ängste nicht zu genügen, wo du Schwierigkeiten hast, das Positive zu sehen vielleicht? Und das sind oft Anzeichen dafür, dass wir Gott nicht wirklich vertrauen. Und dass der Herr unsere Buße vertiefen möchte, indem wir ihn neu kennenlernen, als vertrauenswürdig in diesem Bereich unseres Lebens. Buße wächst aus Vertrauen. Das war der erste Punkt, den wir sehen wollen heute. Und der zweite Punkt ist, Buße heißt bekennen. Ganz einfach. Buße heißt bekennen. Vers 4. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach. Und er sagt dann Dinge wie Vers 5. Wir haben gesündigt und Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben hier einen Parallelismus, der einfach einen Schlag nach dem nächsten gibt. Was haben wir getan? Wir haben nicht gehört und so weiter. Vers 6. Und dieses Gebet sagt uns, dass Bekenntnis ein absolut unverzichtbarer Bestandteil von Buße ist. Das heißt, wir können nicht auf Vergebung hoffen, wenn wir nicht bekennen, wenn wir nicht sagen, was falsch war an dem, was wir gemacht haben. Was haben wir getan? Wenn wir das nicht zum Ausdruck bringen, können wir nicht Vergebung erwarten. Und es macht Sinn, erst wenn wir bekannt haben, können wir um Vergebung bitten. Das hat die Reihenfolge auch bei Daniels Gebet. Weil sonst kann der andere fragen, oder sonst fragt uns Gott, ja, was soll ich vergeben? Du hast ja nichts bekannt. Du hast nichts zugegeben. Was soll ich da vergeben? Es gibt Situationen zwar, wo ein einfaches Bitte verzeih angemessen ist im Umgang mit anderen Menschen. Zum Beispiel, wenn wir in der Warteschlange jemanden auf den Fuß treten, dann bekennen wir nicht ausführlich, was wir getan haben, sondern dann ist es angemessen zu sagen, bitte verzeih. Und der Grund ist aber, dass es offensichtlich ist für beide Parteien, dass die Schuld erstens klein ist und auch was die Schuld war. Es war einfach ein Versehen. Es ist offensichtlich, wofür man um Verzeihung bittet. Also wir bekennen dort nur nicht, weil es absolut klar ist, aber der Normalfall, gerade wenn wir uns wirklich versündigt haben, ist, dass wir bekennen, wofür wir um Vergebung bitten. Das ist unverzichtbar. Und wir müssen wieder lernen, dass ein Entschuldige bitte, ein Tut mir leid, nicht biblisch ist. Vor allem, wenn noch unklar sein könnte, was das Ausmaß der Sünde war und wie die Sünde bewertet wird und so weiter. Das ist auch etwas, was unsere Kinder lernen müssen. Und viele in unserer Kultur können nicht benennen, was sie falsch gemacht haben. Es ist eine große Hürde für sie, Vergebung zu empfangen bei Gott. Und viele auch im christlichen Kuchen können Lieder singen über die Vergebung Gottes. Können emotional darüber reden, wie sie umkehren zu Gott und zu Gott kommen, aber sie können nicht bekennen, sie können nicht benennen, was Sünde ist in ihrem Leben. Und dieser Punkt Bekennen, da gibt es so viel Wichtiges zu lernen aus der Schrift. Und unser Fleisch kennt so viele Auswege, einem Bekenntnis aus dem Weg zu gehen, dass wir nächstes Mal uns nur mit diesem Thema Bekennen beschäftigen wollen, und zwar in der ganzen Bibel. Was sagt die Bibel über das Thema Bekennen? Aber ich möchte für heute einfach nur fragen, wieso ist Bekenntnis ein so wichtiger Teil von Buße? Und es gibt viele Gründe. Zum einen lernen wir, unsere Sünde wirklich zu benennen. Das ist der erste Schritt darin, sie auch zu bekämpfen. Wenn du einen Parasiten in deinem Körper hast, dann ist es wichtig zu wissen, was dieser Parasit ist. Ne? Wo hast du ihn aufgefangen, bevor du ihn bekämpfst? Aber es gibt einen noch wichtigeren Grund, und der wird in unserem Text erklärt, nämlich, wenn wir Vers 7 lesen, sagt Daniel, du Herr bist im Recht, uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht. Wir können sagen, Buße, und das ist der dritte Punkt, den wir sehen in diesem Text, Buße ist ein sich beugen unter Gott und unter seine Zucht. Ist ein sich beugen unter Gott und unter seine Zucht. Was sagt hier der Prophet im Vers 7? Er nimmt Bezug zu Gottes Gericht. Er sagt, wie es jetzt zutage liegt, also wie es jetzt offensichtlich ist, wie es jetzt alle sehen, den Männern von Juda und den Bürgern von Jerusalem und den ganzen Israel, seien sie nah oder fern in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Also er nimmt Bezug zu Gottes Züchtigung des Volkes Israel. Er sagt, Gott hat sie vertrieben. Aber weshalb? Weshalb hat Gott sie vertrieben? Wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Und das Bekenntnis von Schuld ist wichtig, weil es Gott als unschuldig erklärt. Daniel sagt ja, wir haben gesündigt, nicht Gott. Es ist nicht, dass Gott nicht freundlich wäre. Es ist nicht, dass Gott uns nicht lieben würde, dass wir verstreut sind. Schaut den Anfang von Vers 7. Du, Herr, bist im Recht. Und seht, was Daniel dann im Vers 10 bis 14 sagt. Wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn. Und dann Vers 11 in der Mitte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Vers 12, und so hat er seine Worte ausgeführt. In anderen Worten, es ist keine Überraschung, was passiert ist. Es ist nicht so, als hätte Gott es nicht gewarnt. Er hat seine Worte ausgeführt, die schon im Gesetz standen. Vers 13, genauso wie es im Gesetz Moses geschrieben steht. Vers 14, darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Also wenn wir keine Schuld zu bekennen hätten, dann wäre Gott ungerecht, uns zu züchtigen. Aber so ist er gerecht und wir schuldig. Das heißt, wir können allgemeiner sagen, wahre Buße beugt sich unter unsere Sünde und der Realitäten unserer Sünde und unter Gottes Zucht. Der bußfertige Mensch sagt, es war völlig logisch, dass das jetzt mit mir passiert ist. Gott muss mich züchtigen. Er ist sogar noch gnädig darin, dass er mir nicht alles gibt, was ich verdient hätte. Das heißt, wenn du Sünde duldest oder geduldet hast in deinem Leben und du erlebst, wie Gott dir Dinge wegnimmt, wie Gott es richtig schwer macht für dich, wie Gott dich schlägt mit verschiedenen Umständen, wie Gott dich in seinen Ofen bringt, in die Hitze bringt, dann bedeutet wahre Buße, dass du dies anerkennst und siehst. Daniel macht ja immer wieder deutlich, dass Gott diese Dinge über das Volk Israel gebracht hat. Es ist nicht Zufall, dass diese Dinge passiert sind. Es ist nicht einfach so passiert, weil die Könige ihre Kriege verloren hätten. Sondern wenn Gott Leid über uns bringt, müssen wir ihn fragen. Herr, was willst du mir damit sagen? Wo gehe ich einen Weg, der gegen dich geht? Und Jakobus redet davon, dass Gott manchmal schwere Krankheit in unser Leben bringt, als ein Beispiel für Gottes Erziehung. Er sagt dann, bekennt einander die Sünden, das ist in Jakobus 5, bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also Buße bedeutet, sich unter Gottes Zucht zu beugen, anzuerkennen, wenn er uns erzieht, um die notwendigen Schritte zu gehen. Als Josua die Schlacht gegen Ai verliert, was sagt ihm Gott dann? Josua kommt vor Gott und er breitet ihm das Leid aus, das sie verloren haben. Und Gott sagt ihm, steh auf, warum liegst du auf deinem Angesicht? In Josua Kapitel 7. Was sagt Gott dem Josua damit? Er sagt, kümmere dich um das Problem der Sünde in dem Volk. Buße bedeutet, dass wenn Gott die Route sendet und wir uns beugen, dass wir uns beugen und unsere Wege bedenken. Wir beklagen uns nicht mehr über unser Leiden vordergründig, das macht Daniel auch, er beklagt sich über das Leid von Jerusalem. Aber er beginnt bei den Sünden, die das Leid gebracht haben. Was beklagt sich der Mensch, sagt Jeremia in Klagelieder. Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Also Jeremia sagt, es ist richtig, dass ihr euch beklagt, aber nicht über das Leid, nicht über die Züchtigung sollt ihr euch beklagen, sondern über eure Sünden. Und so fährt Jeremia fort und sagt, Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Lasst uns unsere Herzen samt den Händen zu Gott im Himmel erheben. Also Buße beugt sich unter der Züchtigung Gottes. Viertens, Buße ist ein Empfinden von Trauer und Scham. Buße ist oder geht einher mit einem Empfinden von Trauer und Scham. Und wir sehen das auch bei Daniel. Er sieht das Elend, die Zerstörung und die Zerstreuung des Volkes. Er sieht das Elend der Sünde hinter dem äußeren Elend. Und was macht er? Er sagt im Vers 8, uns Herr treibt es die Schamröte ins Gesicht. Und was genau treibt ihm die Schamröte ins Gesicht? Wir sehen am Ende des Satzes, weil wir gegen dich gesündigt haben. Ich möchte dich fragen, was treibt dir Schamröte ins Gesicht? Ist es, dass du ausgelacht wirst? Ist es, dass vielleicht deine Sünde so offensichtlich wird gegen andere, dass andere dich beginnen zu verachten? Oder ist es, weil du gegen Gott gesündigt hast? Und eine Sache, über die Daniel besonders beschämt ist in diesem Gebet, ist die Tatsache, dass die Israeliten einfach nicht gehört haben. Vers 10, sie haben nicht auf die Stimme des Herrn gehört. Oder Vers 6 sagt Daniel, wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, unserem ganzen Volk des Landes geredet haben. Und wer sind heute Gottes Knechte? Es ist Vater und Mutter. Kinder, gehorcht euren Eltern. Das sind die Knechte Gottes in eurem Leben, wenn ihr Kinder seid. Es sind die Ältesten der Gemeinde. Die Bibel lehrt, dass wir unseren Führern, unseren Ältesten gehorchen müssen, sagt Hebräer 13, Vers 17. Und vor allem auch, es sind die Geschwister. Wir haben die Verantwortung, aufeinander Acht zu geben als Gemeindemitglieder. Und Sünde anzusprechen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn das passiert? Sagst du, der kann das sowieso nicht einschätzen in meinem Leben? Oder sagst du, ich kann nichts dafür? Das sind nämlich die Antworten, die die Menschen zur Zeit Jeremias, dem Propheten, gegeben haben. Na, wir denken manchmal, dass die Menschen zur Zeit von Jeremia und von Hesekiel einfach so die Propheten gehört haben und gesagt haben, ich will nicht hören, Gott redet durch diesen Propheten zu mir, aber ich höre nicht, ich gehe an ihm vorbei. Aber die Menschen haben Gründe gefunden, weshalb sie nicht gehört haben auf Jesaja. Sie haben gesagt, das sind gar keine Propheten Gottes. Die prophezeien gar nicht Gottes Wort. Das geht mich gar nichts an, was sie sagen. Oder anders gesagt, sie haben nicht gesagt, oder sie hätten vielleicht sogar gesagt, ich würde natürlich Gott gehorchen, aber dieser Prophet, der ist zu streng oder der redet nicht von Gott. Oder das, was er über mich sagt, stimmt nicht. Ich bin nicht so, ich muss nicht umkehren. Oder es gab viele Menschen, die den Propheten gehört haben und sie gingen weg. Sie hörten gerne, aber sie gingen weg und sie kümmerten sich nicht darum und sie vergaßen es einfach. Das heißt also, wenn dich jemand anspricht und sagt, hier ist, glaube ich, etwas nicht richtig. Oder wenn jemand dir sagt, ich glaube, dass du hier ein Problem hast, was du ernst nehmen sollst, wo du Hilfe suchen sollst und du gehst einfach deinen Weg. Du denkst vielleicht ein wenig darüber nach, aber es ändert sich nicht. Dann bist du wie das Volk Gottes, wie das Volk Israel damals. Du bist in großer Gefahr. Und dann verwerfst du die Stimme Christi in deinem Bruder. Der Hebräerbriefschreiber sagt in Hebräer 12, Vers 25, habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisung verkündigte, das Alte Testament, wie viel weniger werden wir, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel herab tut. Und die Buße Daniels, oder Daniel empfand eine Scham über die Sünde, über das Nichthören des Volkes, und er empfand eine Scham vor dem Herrn. Buße ist ein Empfinden von Trauer und Scham aufgrund dessen, dass wir vor dem Herrn gesündigt haben. Wir kennen es von Kindern, aber auch von Erwachsenen, die ihre Sünden nicht zugeben wollen, weil sie sich dafür schämen. Aber sie schämen sich vor Menschen. Wenn sie sich vor Gott schämen würden, hätten sie kein Problem damit, vor Menschen ihre Sünden offenzulegen. Und diese Scham, die bringt Daniel zu einer großen Trauer in diesem Gebet. Wir lesen am Anfang, bevor David betet, im Vers 3, und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen, mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Und das war damals so bei Daniel und beim Volk Israel. Wie ist es mit uns? In unserer Gemeinde gibt es verborgene Sünden, womit Einzelne kämpfen und zum Teil offen sind damit und sich der Fürsorge und der Rechenschaft anderer Geschwister anvertrauen. Sünden, die bekannt werden, aber eben für die meisten verborgen bleiben. Und diese will ich nicht anführen als dieses Beispiel, sondern es gibt Sünden in unserer Gemeinde auch, die für andere sichtbar sind. Und für alle sichtbar sind und somit Grund für alle sind zur Trauer. So wie es offensichtliche Sünden in Israel gab damals. Und sie sollten uns allen die Schamröte ins Gesicht treiben. Und ich will dich fragen, wie viel innere Unruhe bringen dir die Sünden in unsere Gemeinde? Na, vielleicht, dass du den Eindruck hast, dass ein Bruder oder eine Schwester über Wochen den Gottesdienst vernachlässigt, das Gebet, die Gebetsstunden. Ist das ein Grund für dich, eine Trauer zu empfinden? Du siehst einen Bruder oder eine Schwester rücksichtslos sein oder die Oberflächlichkeit mancher oder die Inkonsistenz zwischen dem Gesagten, dem frommen Gerede und dem, was das Leben zeigt oder der Mangel an Eifer für die Sache Christi und für die Evangelisation. Und liebe Geschwister, das sind Sünden unserer Gemeinde. Wie bewegen dich diese Sünden? Bringen die dich, sich zu schämen? Bringen die dich dazu, zu trauern? Und das führt uns zum letzten Punkt für heute. Und das ist auch eine wichtige Sache, die wir bei Daniel sehen. Nämlich echte Buße wird zunehmend empfindlicher. Echte Buße wird im Laufe eines Lebens eines Christens, im Laufe der Reifung eines Christens zunehmend empfindlicher. Der Heilige Geist will dich dahin führen, dass du empfindlich wirst für Sünde, wie Daniel auch wird. Daniel ist ein hilfreiches Beispiel für uns, weil er zeigt uns, wie ein reifer Gläubiger aussieht. Was wir sehen bei Daniel ist, dass Daniels Buße nicht spektakulär ist in dem Sinne. Sein Leben ist ja von Gerechtigkeit geprägt. Sogar seine Feinde finden nichts gegen ihn. So dass er eben nicht über diese oder in jene Sünden reinfällt und immer wieder im großen Stil rauskommen muss und bekennen und umkehren muss. Die Sünden Daniels sind nicht spektakulär. Und seine Buße ist eine verborgene Buße weitgehend. Aber sie ist tief geworden, sie ist intensiv geworden. Und ein reifer Mensch in Christus ist nicht einer, der ständig wieder von großen Sünden umkehren muss. Es ist gerade dann besonders traurig, wenn man von Christen hört, die schon lange im Glauben sind und dann offenbar wird, dass sie noch in großen Sünden leben. Das ist eine große Tragödie. Sondern normal wäre, dass der Anfang des Lebens eines Christens von großer Buße geprägt wird, von spektakulärer Umkehr. Dass wir mit großen Sünden kämpfen und mit ihnen brechen und umkehren, von Pornografie und von Mediensucht abwenden. Dass wir aus Alkohol oder aus Lügengebäuden freikommen müssen. Dass wir große, spektakuläre Schritte der Buße tun. So ist das Leben eines jungen Christen gekennzeichnet oft. Aber wenn du nach 10, nach 20, nach 30 Jahren mit Jesus immer noch dort bist, dann zeigt das auf große Probleme in deinem Glaubensleben. Du musst dich darum kümmern. Sondern der normale Fall, wo Gott einer Person geistliches Wachstum schenkt, wo eine Person in Jesus mündig wird, erwachsen wird im Glauben, ist, dass Buße im Verlauf des Lebens, des geistlichen Wachstums immer unspektakulärer wird. Immer weniger große Dinge, die bekannt werden müssen und mit denen der Mensch sprechen muss. Aber mit zunehmender Reife im Glauben wird der Kampf gegen innere Sünden intensiver. Gegen Stolz, gegen die Regungen von Faulheit, von Lauheit, von Überheblichkeit. Und die Trauer über die Sünde im Volk Gottes, und das sehen wir bei Daniel, nicht wahr? Seine Buße ist nicht spektakulär wie die großen Umkehrten von den Menschen, die groß gesündigt haben in der Bibel. Aber wir sehen eine Intensität seiner Buße. Und das ist der Punkt, an dem mich dieser Text am meisten konfrontiert hat in der Vorbereitung. Gelte ich als reifer Christ? Ich habe mich gefragt, inwiefern ist meine Buße intensiver geworden über die Jahre? Und das ist eine Frage auch hier zuletzt, gerade auch an die, die als reife Christen gelten in unserer Gemeinde. Wie ist es bei dir? Empfinden wir tiefere Trauer über Sünde als damals in den jungen Jahren als Christ? Und ich möchte euch diese Frage stellen, die ihr nicht mit den großen, offensichtlichen Sünden mehr kämpft. Wird deine Buße tiefer, wird sie intensiver mit den Jahren? Oder hast du die erste Liebe verloren? Und so gibt uns dieses Kapitel, das Kapitel sagt uns noch viel mehr über biblische Buße. Wir haben einfach nur ein paar Punkte rausgenommen. Ich möchte zum Schluss einfach kurz wiederholen, was wir gesehen haben. Wir haben gesehen, dass Buße immer auf Vertrauen basiert. Es muss aus Vertrauen herauswachsen. Wir haben gesehen, dass Buße heißt, zu bekennen, mit unseren Worten die Sünden unseres Lebens auszudrücken. Buße heißt aber auch, sich unter Gottes Zucht zu beugen. Buße heißt, eine große Trauer und Scham zu empfinden über Sünden, unsere Sünden und die Sünden unserer Gemeinde und die Sünden im Volk Gottes. Und Buße ist etwas, was anwächst bei uns und weniger spektakulär wird, aber tiefer und intensiver. Und ich möchte dir Zeit geben, um zu überlegen, wo hat der Herr zu mir gesprochen? Welche Verse in diesem Gebet von Daniel sprechen zu mir insbesondere? Und ich möchte euch Zeit geben, persönlich Gott eine Antwort zu geben und möchte dann gemeinsam mit euch beten. Unser Herr und unser Gott, der du treu bist in allem, was du tust und gerecht, Herr, wir beten mit Daniel. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Du siehst den Zustand der Gemeinde in Deutschland. Du siehst unsere Gemeinde, Herr. Denn nicht um unsere eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit in Jesus Christus, unserem Fürsprecher, willen. Gib uns seinen Heiligen Geist, vertiefe unsere Buße, Herr. Herr, höre, Herr, vergib. Herr, achte darauf und handle und zögere nicht. Um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Amen.